RS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Alain Berset, Ständerat aus dem Kanton Freiburg, hat sich letzte Woche als Bundesratskandidat ins Spiel gebracht. Daraufhin wurde der Vorwurf laut, Berset stamme nicht vom Genfersee-Bogen. Da stellt sich die Frage, wie man in der Region Lausanne Genf zur Behauptung kommt, man habe Anrecht auf einen Bundesratssitz. Daniel Knoll hat darüber mit Ron Huchuli von Radio-Télévision Suisse-Romande gesprochen.
Ja, dies hat sowohl historische wie auch geografische Gründe. Immerhin sei ja der Genfersee-Bogen die dynamischste Region der Schweiz mit einem Wachstum, das in den letzten Jahren sogar Zürich übertrumpfe. Demografisch gesehen leben hier mehr als 1,2 Millionen Menschen, die mehr oder weniger ähnliche Interessen hätten. Eine solche Region müsse doch einfach im Bundesrat vertreten sein, hieß es in verschiedenen Medien und auch bei den lokalen Bundesparlamentariern.
Und außerhalb des Genfersee-Bogens, was denkt der Rest der Romandie über dieses Ansinnen?
Ja, für die ist es wieder einmal, wie man hier sagt, ein typisch lemanozentrischer Anspruch, ein egozentrischer Anspruch, wie man es hier sagt. Weshalb soll denn diese bereits wirtschaftlich privilegierte Region auch noch einen garantierten Sitz im Bundesrat haben, fragen sich einige. Dennoch anerkennen viele, dass der Anspruch der Waadtländer momentan legitim sei, vor allem natürlich mit einem Kandidaten wie Pierre-Yves Maillard, der auch, ja, das Profil für den Bundesrat hat. Auf der anderen Seite sagten sowohl Alain Berset wie auch der Waadtländer Stefan Rossini, die diese Woche ihre Kandidatur für den Bundesrat erklärten, sie würden ganz klar die Interessen der ganzen Romandie vertreten, inklusive natürlich Genfersee-Bogen. Und darüber ist man nun diverser Meinung. Hat denn ein Freiburger, hat denn ein Walliser auch wirklich die Genfersee-Sensibilität, die man hier unbedingt im Bundesrat vertreten sehen will?
Das zeigt ja, die Westschweiz ist gar nicht so homogen, wie man das von der Deutschschweiz aus immer meinen möchte. Welche Hauptregionen muss man da eigentlich unterscheiden, wenn man von der Romandie spricht?
Etwas karikiert könnte man von drei Kreisen sprechen. Der Innerste, dem es wirtschaftlich, infrastrukturell, kulturell, wissenschaftlich sogar am besten geht, ist eindeutig der Genfersee-Bogen. Dann kommt das Walliser Schable, das ist der westlichste Teil des Wallis und ein großer Teil des Kantons Freiburg. Diese Regionen profitieren auch vom Genfersee-Boom, ziehen auch mehr und mehr Leute an, Steuerzahler, die da noch relativ billige Wohnflächen finden und auch selber in der Lage sind, Unternehmen anzuziehen. An der Grenze sozusagen zwischen diesem zweiten Kreis und dem dritten ist die Stadt Neuenburg und dann im letzten Kreis am wenigsten privilegierten befindet sich dann der Großteil des Kantons Neuenburg, der Jura und auch der Großteil des Wallis. Die profitieren wenig bis nicht vom Genfersee und verstehen insofern auch die Ansprüche dieser Region oft nicht, die oftmals als arrogant bezeichnet werden.
Kommen wir zu einem kulturellen Thema. Neue Aufregung um den Film «Vol Special» von Fernand Melgar. Es ist ein Dokumentarfilm über Ausschaffungen aus der Schweiz und nun enthüllt ein Journalist, dass zwei Protagonisten in diesem Film eine kriminelle Vergangenheit hatten. Was ist da Näheres bekannt?
Ja, eigentlich ist es ja so, dass mehr als die Hälfte der Protagonisten eine kriminelle Vergangenheit haben. Das ist ja auch die Proportion der Leute mit kriminellen Vergangenheit in Frambois, die eben eine Ausschaffungshaft in Kauf nehmen müssen. Was nun zum Ausdruck gekommen ist in den Medien, ist, dass eine wichtige Figur in diesem Film wegen schwerem und massivem Drogenhandel verurteilt worden war. Eine Tatsache, die im Film überhaupt nicht vorkommt. Ein anderer Protagonist im Film beschreibt, wie er mit seiner gezwungenen Ausschaffung von seiner Familie getrennt wird, von seinen zwei Kindern. Dabei, so weiter die Enthüllungen, hatte er seit Monaten gar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Abgesehen von diesen Beispielen stellen verschiedene Medien folgende Frage: Weshalb hat Melgar nicht ein einziges Mal einfach die Proportion der Kriminellen erwähnt in seinem Film?
Und was sagt der Filmemacher Fernand Melgar zu diesem Vorwurf?
Er hat eigentlich ein verständliches Argument, indem er sagt, die Strafakten der Insassen seien ihm gar nie gezeigt worden und auch auf Anfrage hätte er sie nie bekommen, weil dies zum Amtsgeheimnis gehört. Weiter sagte er, diese Leute hätten alle ihre Strafen abgesessen, ihre Haft in Framboise habe nichts mehr mit Delikten zu tun, dies sei eben bloß eine Ausschaffungshaft, die überhaupt nichts mit einer Straftat zu tun habe, und dies habe er in seinem Film zeigen wollen. Dennoch fragten sich Journalisten, wäre sein Film nicht glaubwürdiger rübergekommen, wenn er auch nur in einem einzigen Satz erwähnt hätte, dass eben eine gute Hälfte der Leute in Framboise eine kriminelle Vergangenheit haben. Er selbst antwortet, er sei eben kein Journalist, sondern ein Dokumentarfilmregisseur.
Bleibt die Frage, wie die Journalisten an diese Informationen herangekommen sind.
Ja, das ist eine gute Frage, die natürlich auch Melgar aufgegriffen hatte. Er habe das Amtsgeheimnis respektiert, aber die Journalisten hätten es verletzt, beziehungsweise deren Quellen, weil sie nicht nur die Tat einiger Insassen enthüllten, sondern auch noch ihr vollständiger Name.
Der Film wurde ja von der Kritik sehr gelobt. Wird das etwas nun am Erfolg des Films beim Publikum ändern?
Ja, das fragen sich viele. Der Film sorgt ja für riesige Debatten, sowohl bei den Leuten, die ihn gesehen haben, wie auch bei solchen, die ihn noch nicht oder gar nicht sehen werden und ihre Vorurteile behalten werden. Ich denke, Melgar hat sowieso ein Publikum, nicht nur bei Gleichgesinnten wohlgesagt, sondern auch bei Leuten, die eben gerade die Schwächen des Films aufgreifen möchten. Dies vielleicht auch insbesondere, weil im Oktober dann Wahlen stattfinden und die Migration und die Migrationspolitik wichtige Themen sind. Insofern dürfte die Polemik dem Film nicht schaden, jedenfalls nicht, was die Anzahl verkauften Eintritte betrifft.
In der Westschweiz gab in dieser Woche auch das Réseau Santé Valais zu reden. Das ist der Zusammenschluss aller öffentlicher Spitäler des Kantons Wallis. Da hatte schon vor einiger Zeit ein einzelner Arzt Missstände festgestellt und die entsprechenden Dossiers ans Unispital Genf zur Beurteilung weitergeleitet. Um was für Missstände ging es da?
Es ist vieles schiefgelaufen in den Walliser Spitälern und vielleicht als erstes Interessenskonflikte und eine zu starke Konzentration der Macht. So war der Kantonsarzt auch Chef des kantonalen Gesundheitsdienstes und besetzte persönlich insgesamt 31 Funktionen beim Walliser Gesundheitswesen. Das erklärt zum Teil auch, weshalb keine Kontrollmechanismen funktioniert haben, zum Beispiel als ein Chefchirurg beim Operieren Fußball und Tennisspiele anschaute. Auch niemand wollte reagieren als ein anderer Arzt, Dr. Savio, der Abdominalchirurgie schlechte Leistungen vorwarf und bei rund 50 Patientendossiers skeptisch über Eingriffe und Therapien war. Man wollte nicht auf ihn hören und als er die 50 Dossiers eben an das Unispital Genf weiterleitete, um eine Zweitmeinung einzuholen, wurde er vom Spital gefeuert und auch noch angezeigt wegen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz und Verletzung des Berufsgeheimnisses.
Die Walliser Staatsanwaltschaft hat jetzt entschieden, dass sie keine Anklage erheben wird. Wie argumentiert sie?
Ja, laut Staatsanwalt handelte Savio mit dem Weiterleiten der Dossiers im Rahmen der bereits existierenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Spitälern Genf und Wallis. Dabei sei es um einen Meinungsaustausch gegangen und nicht darum, einer Drittperson Informationen zu liefern. Deshalb stellte man die Untersuchung nun ein. Savio gab sich erleichtert, aber nicht besonders überrascht über diesen Entscheid der Staatsanwalt.
Und was bedeutet dieser Entscheid nun für die Walliser Spitäler?
Ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Offiziell gibt man sich, ich zitiere, überrascht. Intern hat man natürlich nun die Hände voll zu tun, denn in den letzten Monaten sind zwei externe Untersuchungen gemacht worden, die ganz klar zeigen, dass zwar global die Qualität der Gesundheitsdienstleistungen im Wallis in Ordnung seien, doch dass man das Ganze umstrukturieren muss, dass es transparenter und effizienter werden soll. Das waren schon heftige Vorwürfe an dieses Gesundheitsnetz. Und nun ist doch dieses Urteil dazugekommen, natürlich eine nicht besonders gute Bilanz für die Walliser Gesundheit.
Die Woche in der Romandie, das waren Auskünfte und Einschätzungen von Ron Hochuli von Radio Télévision Suisse Romande.
DRS 4 News.
Eines der grossen Themen im Tessin diese Woche war der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Peter Jaks. Er wurde diese Woche am Mittwoch tot aufgefunden im italienischen Bari. Offenbar war er von einem Zug überfahren worden. Philipp Chapuis hat mit unserem Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob darüber gesprochen und ihn zunächst nach den genauen Hintergründen gefragt.
Es war wirklich ein Fall, der das Tessin unglaublich beschäftigt hat die ganze Woche. Er war ja verschwunden seit dem letzten Wochenende und es kamen ja sogar Aufrufe in italienischen Sendungen, dass sich die melden sollten, die ihn gesehen haben. Denn zuletzt war ein Lebenszeichen von ihm in Potenza in Süditalien erfolgt. Dort hat ihn übrigens die Polizei kontrolliert. Als dieser Hinweis auf Süditalien hat schon Zweifel geweckt, was er denn da überhaupt macht. Und am Ende hat sich effektiv, haben sich die schlimmen Befürchtungen bestätigt. Die Polizei hat ihn dann in der Nähe von Bari gefunden. Er wurde von einem Zug überfahren und alles spricht dafür, dass es sich dabei um einen Suizid gehandelt hat.
Die genauen Hintergründe werden natürlich noch untersucht. Können Sie uns vielleicht noch einmal ein bisschen besser in Erinnerung rufen, wer Peter Jaks überhaupt war? Also man bringt ihn ja sehr stark mit Ambrì Piotta in Verbindung. Dort war er zuletzt auch der Sportchef.
Ja, das war seine letzte offizielle Funktion, müssen wir sagen, weil er seit 2 Jahren auch diesen Job nicht mehr innehatte. Die sportlichen Erfolge von Ambrì waren nicht so groß und es gab Streitigkeiten und er ist eben dann auch von dort weggegangen. Er lebte eigentlich jetzt allein, er war auch geschieden und er hatte gar keine feste Stelle. Er war für das Tessiner Fernsehen als Co-Kommentator tätig in technischen Fragen bei Eishockey-Übertragungen und seine wirklich aktive Karriere liegt eben nun schon ein bisschen zurück, aber er ist der Goalgetter gewesen, den alle in Erinnerung haben, für Ambrì Piotta. Kein anderer Stürmer hat je so viele Tore geschossen. Er ist im Übrigen ein Spieler mit tschechischen Wurzeln und er hat auch einen Bruder, zum Beispiel Pauli Jaks, der ja ein bekannter Torhüter ist. Seine aktive Karriere war brillant, aber leider ist es danach eben bei ihm eher bergab gegangen und viele vermuten jetzt auch, dass er diesen ganzen Übergang von seiner brillanten Karriere zum jetzigen Dasein, zu seinem jetzigen Leben irgendwie nicht gut geschafft hat.
Bleiben wir noch beim Sport für einen Moment. Wir wechseln die Sportart und sprechen über Fußball. Hakan Yakin wechselt zur AC Bellinzona. In der Deutschschweiz wird ein bisschen gestritten, wie dieser Wechsel einzuordnen ist. Manche munkeln, das sei ein Abschied vom Spitzenfußball. Wie ist das für Bellinzona? Ich nehme an, da hat man diesen Wechsel mit Stolz und Freude kommuniziert.
Ja, mit großem Stolz und wirklich, das war eine sehr, sehr wichtige Nachricht auch in dieser Woche. Ich finde es eigentlich interessant, dass so weit entfernt diese Meldungen eigentlich sind, dass das Thema doch auch etwas mit dem zu tun hat, worüber wir gerade sprachen. Denn Hakan Yakin hat einen 6-Jahres-Vertrag unterschrieben für die AC Bellinzona. Er ist selbst schon 35 Jahre alt und dieser Vertrag verpflichtet ihn eben nicht nur jetzt zum Spielen, zum aktiven Einsatz, sondern gibt ihm auch eine Perspektive, danach im Management tätig zu sein, also nach einer aktiven Karriere eine wichtige Position inne zu haben. Und soweit ich das verfolgen konnte, war das einer der großen ausschlaggebenden Punkte für Hakan Yakin, diese Einladung vom AC Bellinzona anzunehmen, abgesehen auch von einem wahrscheinlich recht guten Lohn.
Von Hakan Yakin heißt es ja immer wieder, er sei ein genialer Fußballer, aber etwas trainingsfaul. Wie sehen das die Tessiner Medien?
Das war, soweit ich das beurteilen konnte, kein großes Thema. Er ist und bleibt auf jeden Fall hier auf der Südseite der Alpen ein Star, von dem man hofft, dass er auch die AC Bellinzona schnell wieder in die oberste Spielklasse kicken wird. AC Bellinzona ist ja abgestiegen und spielt jetzt in der Challenge League und hofft aber, das hat auch der Präsident Giulini klar gemacht, dass schon jetzt unmittelbar der Wiederaufstieg erreicht werden kann. Und Hakan Yakin ist in diesem Projekt natürlich jetzt eine ganz entscheidende Stütze.
Und halten Sie das für realistisch?
Ja, ich würde sagen, es wird schon einen kleinen Impuls auslösen. Die Frage wird nachher sein, ab Januar, wenn er dann dort ist, wenn sich die Erfolge einstellen, könnte es tatsächlich zu einem Schub kommen. Aber man darf nicht zu große Erwartungen haben, denn es ist einfach so, der Fußball ist im Tessin nicht die erste Sportart. Eishockey ist wesentlich wichtiger. Und insofern glaube ich, dass man sich auch nicht zu große Illusionen machen sollte mit dem Einkauf dieses Spielers.
Satteln wir um aufs Velo oder auf das Fahrrad. Das Tessin will sich eine neue Radwegstrategie verpassen, also bessere Velowege. Man hat ja ein bisschen das Vorurteil, dass Tessin sei in erster Linie ein Autokanton. Wie fährt es sich denn Velo im Moment?
Ja, mit Schwierigkeiten muss man sagen, denn effektiv ist, wie Sie richtig sagen, das Tessin eher als Autokanton bekannt und beispielsweise die Zahl der Radwege ist doch sehr begrenzt. Genau das soll sich etwas ändern. Zumindest hat der Direktor des Departements für Bau, Marco Boradori, diese Woche in einer Pressekonferenz die Pläne vorgestellt. Man will etwas tun, man will insbesondere in den Agglomerationen etwas tun und dort, ich würde sagen, eher und man will dort vielleicht nicht Radwege bauen, aber doch Radspuren, denn man muss wissen, es ist gar nicht so einfach im engen Tessin einfach Radwege zu bauen, abseits der bestehenden Straßen. Es geht also insbesondere darum, eigentlich gesicherte Radspuren zu haben, die die Fortbewegung mit diesem Mittel beliebter machen, als es bisher ist.
Aber es gibt schon im Nahverkehr auch Menschen, die vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen.
Es gibt, aber es ist doch sehr beschränkt und das hängt natürlich auch mit der Morphologie des Geländes zusammen, wenn ich das mal so sagen darf. Denken wir mal an Lugano. In Lugano geht es eben praktisch in alle Richtungen gleich, liegt ja in einer Bucht, wenn man so will, und überall geht es gleich die Hügel und Berge hoch. Also es ist natürlich für einen normal begabten Radfahrer gar nicht so leicht, da sich fortzubewegen. Es braucht eine gewisse Übung. Und das erklärt im Übrigen vielleicht auch, warum hier ein gewisser Boom an Elektrobikes festzustellen ist. Denn diese helfen natürlich, wenn man den Berg hochfahren muss und man kann runterrollen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass auch das Fahrrad, also das Velo hier, sich immer mehr verbreitet. Aber wie gesagt, es ist in sehr, sehr engem Rahmen. Und ich beispielsweise kenne viele Sport-Velo-Fahrer, die das wirklich sportlich machen, aber im Alltag sich eigentlich damit gar nicht fortbewegen.
Immerhin, es wäre gut für die Kondition. Weiß man schon, was sich das Tessin dieser Radwegstrategie kosten lässt?
Ja, und zwar ist das Programm auf 80 Millionen Franken angelegt in den nächsten Jahren. Das ist immerhin schon ein ganz netter Betrag, wenn man bedenkt, dass bis 1995 überhaupt nichts in diesem Bereich gemacht wurde. Nachher hat man langsam angefangen mit Veloland Schweiz. Es wurden diese Radwege eingerichtet, eigentlich mehr ausgeschildert, also Verbindungen, die schon bestehen oder etwas abseits der Hauptstraßen. Und jetzt sollen insgesamt eben diese 80 Millionen Franken ausgegeben werden. Das ist eigentlich ein positives Zeichen im Kanton Tessin, wo sonst immer nur Investitionen rein in den Straßenbau gemacht wurden.
Auf dem Monte Verità haben sich Experten aus der ganzen Welt über exotische Pflanzen unterhalten, die die einheimischen Pflanzen verdrängen. Und es war eigentlich kein Zufall, dass dieses Symposium im Tessin stattfand. Welche Pflanzen sind denn schon konkret ins Tessin eingewandert?
Ja, in diesem Bereich spricht man insbesondere von der Ambrosia. Die Ambrosia ist eine Pflanze, die aus Nordamerika stammt und sehr, sehr schwere Allergien auslöst. Und sie macht wirklich den Experten zu schaffen, wenn man das so sagen kann, eine hochallergene Pflanze, die man sehr, sehr schwer bekämpfen kann. Und diese invasiven Pflanzen generell haben eben den Nachteil, dass sie die Einheimischen auch verdrängen zum Teil, überwuchern. Und das ist wirklich ein großes Problem, das eben auch in dieser Woche auf diesem hochkarätigen Kongress auf dem Monte Verità besprochen wurde und von dem insbesondere eben das Tessin auch betroffen ist.
Wie passiert diese Einwanderung überhaupt?
Ja, das ist eigentlich sehr interessant, denn die Forscher haben festgestellt, dass die Einwanderung eben über oder sagen wir besser entlang der Hauptverkehrsachsen stattfindet. So beispielsweise haben sich diese Samen der Ambrosia im Vogelfutter gefunden, das von Amerika nach Europa gebracht wurde. Man sieht, dass Samen zum Beispiel in dem Pneu von Lastwagen sich befinden und dann irgendwo entlang der Achse, etwa im Tessin, rausfallen. Also diese Ambrosia-Pflanzen findet man insbesondere entlang der Transitachsen. Und das zeigt eben, dass sie eigentlich mit dem internationalen Verkehr sich ausbreiten. Und die Bekämpfung findet dann eben auch insbesondere entlang dieser Achsen statt.
Ist das ein Phänomen, das sich nur auf die Pflanzenwelt konzentriert oder gibt es das auch bei Tieren?
Ja, es gibt es auch bei Tieren, sagen wir bei kleinen Tieren besser gesagt, denn die Rede ist in diesem Zusammenhang immer von der Tigermücke, die ja auch im Tessin schon gesichtet wurde und eine sehr unangenehme Erscheinung, der ich aus Asien kommt. Hier ist es so, dass man eben auch befürchtet, dass sie sich im Norden, also nördlich des Gotthards, ausbreiten kann. Und das sind eben alles Veränderungen, die, so glauben die Forscher, auch mit dem Klimawandel einhergehen, mit den höheren Temperaturen, höheren Durchschnittstemperaturen, die wir haben. Ich möchte im Übrigen darauf hinweisen, dass zum Beispiel jetzt im September der Durchschnittswert der Temperaturen in Lugano 3 Grad über dem Mittelwert, also über dem langjährigen Mittelwert lag. Es gab noch nie so einen warmen September wie dieses Jahr im Tessin, seit das Wetter aufgezeichnet wird.
Die Woche im Tessin, das waren Informationen von unserem Mitarbeiter Gerhard Lob in Locarno. Sie sind bei DRS4 News. Uns gibt es auch im Internet unter drs4news.ch. Da können Sie jede Sendung, die Sie verpasst haben, nachhören. Und übrigens auch auf Facebook und Twitter können Sie uns anklicken. Schauen Sie doch da mal vorbei. Hier geht es gleich weiter mit dem Neuesten aus der Nachrichtenredaktion.